Hallo und herzlich willkommen. Was kriegen wir eigentlich bewusst oder unbewusst mit, während wir im Operationssaal sind? Und zwar nicht als Arzt, sondern als Patient. Darum geht's. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Also Magnus, ich als reger früherer Teilnehmer an der Esoterik-Szene habe viele Bücher gelesen, wo Menschen in Narkose erzählen, dass sie, und ich glaube das sogar, auf einmal außerhalb ihres Körpers waren und sehen konnten, was im OP vor sich ging. Und die konnten das dann teilweise auch ganz gut überprüfbar erzählen. Und dann gab es immer so die Idee von Leuten, die ganz skeptisch sind bei sowas. Naja, also es hat das Gehirn alles zusammengebastelt, weil eventuell haben die Leute was gehört. Wie gesagt, ich glaube den esoterischen Quatsch, aber selbst da gab es Leute, die gesagt haben, naja, Moment mal, nee, entschuldige, wenn man ordentlich irgendwie in der Vollnarkose ist, da kriegt man nichts mehr mit. Und dazu gibt es jetzt eine spannende Studie.
Also ich gehöre übrigens auch nicht zu den Leuten, die das glauben.
Das würde mich sonst auch enttäuschen, wenn du jetzt nicht ganz naturwissenschaftlich auftreten würdest. Dir.
Das möchte ich ja nicht.
Ja.
Dich enttäuschen.
Nein.
Eigentlich ist ja die Vorstellung, du kommst in den OP, du bekommst eine Narkose und das Gehirn ist abgeschaltet, fertig, aus. Das ist einfach wirklich falsch, denn wenn das Gehirn völlig abgeschaltet wäre, dann würdest du auch aufhören zu atmen und dein Herz würde aufhören zu pumpen und all diese Dinge. Also was aber passiert ist, das Gehirn wird sozusagen teilabgeschaltet. Du hast noch eine Pupillenreaktion, du hast auch eine Schmerzverarbeitung interessanterweise. Also Schmerzsignale werden durch den Körper geleitet und auch ins Gehirn hineingeleitet. Was abgeschaltet ist, ist das Bewusstsein. Es ist auch gar nicht ganz klar, worin besteht jetzt eigentlich der Unterschied. Also wenn du zum Beispiel Propofol spritzt, eines der üblichen Medikamente, das von Michael Jackson. Daher kennen wir den Namen wahrscheinlich. Was ein ganz solides Mittel ist, was auch für Kurznarkosen benutzt wird, bei Darmspiegelungen oder sowas. Also auch da benutzen die das. Und bei diesem Mittel ist es eben so, das wirkt ja im ganzen Gehirn. Und wieso sollte jetzt das Bewusstsein abgeschaltet sein, aber eben nicht die Funktionen im Kleinhirn oder so? Und das ist gar nicht ganz klar. Aber es ist so, dass vor allen Dingen komplexe Denkvorgänge, die verschiedene Zentren erfordern, wo sich verschiedene Zentren verknüpfen müssen, die scheinen primär zunächst betroffen zu sein, sodass du also wirklich nicht denken kannst, also dass dein Bewusstsein gestört ist. Und jetzt gibt es eine lustige Studie, die das so ein bisschen auf irritierende Weise auf den Kopf stellt. Die haben 7 Patienten gehabt, die jeweils am Gehirn operiert werden mussten. Ich glaube wegen Epilepsie, ich bin aber nicht ganz sicher. Also bei Epilepsie ist es so, dass du zum Teil die auslösenden Zentren behandelst oder gar zerstörst, sodass die Epilepsie eben nicht mehr auftritt, wenn sie immer an derselben Stelle ihren Ursprung hat. Du hast also 7 Patienten, die am offenen Gehirn operiert werden. Und jetzt haben die Sonden in Gehirnzellen gesteckt. Also hunderte, also ganz hauchdünne, also unglaublich dünne Sonden, die jeweils in eine einzelne Gehirnzelle gesteckt werden. Und zwar nicht irgendwo im Gehirn. Das Gehirn ist groß, riesengroß und die Hirnzellen sind zahlreich, sondern in den Hippocampus. Über den haben wir ja schon in mehreren Folgen geredet. Also Hippocampus heißt auf Deutsch Seepferdchen. Und das ist eine Struktur, die auf nicht ganz verstandene Weise aber in die Formung von Erinnerungen verstrickt ist. Also ohne den Hippocampus merkst du dir gar nichts. Der Hippocampus ist wohl so der Zwischenspeicher für Erinnerungen oder ein Register für Erinnerungen oder was auch immer. Und wir haben 2 davon, im linken Gehirn einen und im rechten Gehirn einen. Und jetzt haben sie die 2 Hippocampi beobachtet, indem sie eben in denen 100 Zellen beobachtet haben oder etwas mehr. Das ist ja erstmal ganz langweilig. Und dann haben sie den Patienten, die ja ohne Bewusstsein waren, weil unter Vollnarkose, jetzt haben sie den Patienten Töne vorgespielt, Tonfolgen und Sätze vorgespielt, Wortfolgen. Und dann haben sie bemerkt, das ist ja schon auch bemerkenswert, dass die Zellen im Hippocampus, im Gehirn, tief im Gehirn, reagiert haben auf Töne und auf Sprache. Also in irgendeiner Form haben nicht nur die Ohren die Töne und die Sprache wahrgenommen und sie wurden weitergeleitet durch die Nerven bis ins Gehirn. Es ging tatsächlich bis in den Hippocampus hinein, in die erste, die entscheidende Stufe für die Speicherung von Erinnerungen. Und dort haben diese Töne und die Worte Veränderungen hervorgerufen. Das ist erstaunlich. Man hätte ja gedacht, das passiert gar nicht. Und dann hat man die Tonfolgen bzw. die Wortfolgen, die Sätze verändert und hat geguckt, wie reagiert das Gehirn auf Veränderungen. Und hat dann festgestellt, dass es tatsächlich A, auf Veränderungen reagiert. Das heißt, es muss sich ja gemerkt haben, was vorher anders war. Sonst hätte es ja nicht anders reagiert.
Sagen wir mal so, du sagst, es reagiert auf Veränderungen. Es reagiert anders auf Impuls 2 als auf Impuls 1. Ob es die Impulse miteinander vergleicht, das ist ja dann noch nicht gesagt.
Doch, das haben sie nämlich ausprobiert. Sie haben die Tonfolge 1 mehrfach vorgespielt. Ah. Und dann haben sie sie verändert. Und dann hat das Gehirn auf die Veränderung reagiert. Nicht einfach auf die erneute Tonfolge, sondern auf eine andere Tonfolge.
Ich verstehe, was du sagst, aber entweder ich habe einen Denkfehler oder du hast einen kleinen Denkfehler. Also ich spiele jetzt eine Tonfolge. Da, da, da. Ja, und das Gehirn reagiert. Und dann spiele ich wieder da, da, da. Und das Gehirn reagiert. Und es reagiert auf diese da, da, da Tonfolge immer auf die gleiche Art und Weise. Jetzt spiele ich eine neue Tonfolge. Da, da, da. Und das Gehirn reagiert anders. Dann weiß ich nicht, ob das Gehirn die beiden Dinger miteinander verglichen hat oder ob es auf eine Tonfolge, die anders ist, anders reagiert. Das meine ich.
Ein guter Einwand. Also es reagiert immer auf eine Tonleiter in einer reproduzierbaren Weise und auf eine umgekehrte Tonleiter in einer anderen reproduzierbaren Weise.
Aber ich gehe davon aus, dass auch ein waches Gehirn, ich gehe nicht nur davon aus, sondern das hast du uns ja auch in einer Podcast-Folge, wo es um Musik ging, ganz toll erklärt, dass das Gehirn auf bestimmte Tonfolgen, Harmonien, Melodien anders reagiert.
Das haben sie in diesem Fall, glaube ich, nicht gemacht, dass sie befremdliche, sage ich jetzt mal, Tonfolgen eingemischt haben, um zu sehen, ob das Gehirn auf erwartete und nicht erwartete Tonfolgen reagiert. Was sie aber gemacht haben, ich weiß jetzt aber nicht wie, muss ich zugeben, aber macht ja nichts. Was sie gemacht haben, ist, dass sie in irgendeiner Weise festgestellt haben, dass das Gehirn sich Tonfolgen gemerkt hat und dann anders reagiert hat. Ich weiß aber jetzt nicht, wie sie das gemacht haben. Aber sie haben, das stand dann auch in der Zusammenfassung, nachgewiesen, dass das Gehirn sich Tonfolgen gemerkt hat und dann anders reagiert hat. Aber du hast recht, sie können damit nicht gemeint haben, dass das Gehirn auf eine grundsätzlich andere Tonfolge sowieso anders reagiert. Das kann nicht der Kern gewesen sein. Mhm. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Schlussfolgerung der Wissenschaftler richtig war. Das tun wir jetzt mal voller Vertrauen. Und die haben dann aber eben einfach festgestellt, dass das Gehirn nach 10 Minuten Training tatsächlich entsprechend reagiert hat auf Dinge, die es gelernt haben muss. Auf welche Weise auch immer. Und das wäre erstaunlich, weil es zwei Dinge zeigt. Erstmal hätten wir gar nicht damit gerechnet, dass du in der Narkose, in der man ja eigentlich denkt, das Bewusstsein ist abgeschaltet, hätte man gedacht, dass eine so tiefe Funktion wie Hippocampus, Gedächtnis, gar nicht involviert sein kann, weil die sowieso lahmgelegt ist. Und das ist sie nicht. Und im zweiten Schritt hätte man schon gar nicht gedacht, dass der Hippocampus sehr rudimentäre Dinge zwar, aber Dinge lernen kann. Und das überrascht schon sehr. Also, dass du in einer Vollnarkose so komplexe Dinge machen kannst, wie ganz einfache Dinge lernen und dir merken, vermutlich merken, über die Vollnarkose hinaus. Das ist überraschend. Diese Unterscheidung zwischen dem, was in der Narkose betäubt wird und was nicht, ist sehr viel komplexer als gedacht.
Ich finde das so interessant, weil du gesagt hast, das hätte man nie vermutet. Und das liegt natürlich daran, dass man jahrelang von was anderem ausgegangen ist. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, diese neue Forschung ist wahnsinnig genial. Zweitens, eigentlich war man ziemlich ignorant und hat vielleicht schon Anzeichen, dass es was anderes hätte sein können, weggewischt, als man die alte These aufgestellt hat. Wie würdest du das beurteilen? Weil ich weiß, dass wir gerade über das Gehirn ja oft gesprochen haben, so nach dem Motto, ja, wir wissen eigentlich, dass wir nichts wissen. Ja, und jahrelang hatte man irgendwelche, sag mal, Hilfshypothesen, Allegorien, Vergleiche, ne, das Gehirn ist wie eine Maschine, das Gehirn ist wie ein Computer und so weiter und so fort. Und so ehrlich zu sein, dass man sagt, nee, wir wissen es eigentlich nicht, ist man erst seit kurzem. Deswegen vermute ich fast so, dass man sich vielleicht mit der alten Erklärung zu rasch zufrieden gegeben hat. Vielleicht ja auch aus Motiven wie, nee, operier ruhig, wie du willst, der merkt nichts.
Da ist man sowieso ein bisschen runter von dieser ursprünglichen Vorstellung. Ich hatte eben kurz Schmerzen erwähnt. Und es ist tatsächlich so, dass du, wenn du eine Vollnarkose hast, du leidest nicht unter den Schmerzen, weil du sie nicht spürst. Das heißt aber nicht, dass die Schmerzsignale nicht ins Gehirn geleitet werden. Das werden sie nämlich ausdrücklich. Und das wäre jetzt vielleicht kein Problem, wenn du sagen würdest, so what, du spürst sie ja nicht. Im Sinne von, dein Bewusstsein spürt sie nicht, du leidest nicht darunter. Aber wir haben ja bei Schmerzen, völlig unabhängig von der OP-Situation, immer das Problem der möglichen Chronifizierung. Also Schmerzen, wenn die immer wieder ins Gehirn kommen, dann können sie im Gehirn chronifizieren. Da brauchst du gar nicht die Nervenleitung zu. Also das ist jetzt wirklich bescheuert formuliert, aber irgendwann hat das Gehirn gelernt, dieses Signal ist immer da, ich bilde das auch so. Du hast chronische Schmerzen, obwohl du hinterher gar keine Ursache mehr für die Schmerzen hast. Ja, also es gibt ja Phantomschmerzen bei Leuten, bei denen zum Beispiel ein Bein amputiert werden musste. Die haben dann tatsächlich Schmerzen im großen Zeh, obwohl der große Zeh einfach gar nicht mehr im Körper ist. Und diese Schmerzen des großen Zehs werden im Gehirn gebildet, für den großen Zeh, aber ohne den großen Zeh. Und die Tatsache, dass du also bei Operationen schwere, starke Schmerzsignale bis ins Gehirn leitest, kann ein Problem sein in Richtung Chronifizierung, weswegen man jetzt zum Teil zusätzlich zu der Narkose noch eine lokale Betäubung macht. Das heißt, du betäubst die Nervenbahnen, die zum Gehirn gehen, um zu verhindern, dass im Gehirn diese Signale verarbeitet werden, nicht ins Bewusstsein gelangen, weil das Bewusstsein eben abgeschaltet ist, aber dass du eben verhinderst, dass diese Signale im Gehirn überhaupt ankommen, um dort keinen Schaden anzurichten im Sinne von Chronifizierung. Also man hat diese Dinge schon zur Kenntnis genommen und gelernt. Aber ich gebe zu, dass wir natürlich manchmal auch mit simplifizierenden Dingen sehr glücklich sind, weil es macht das Leben nicht unnötig kompliziert.
Definitiv ist es ja so, dass Leute früher auch schon mal sagen konnten, was im OP gesagt wurde. Und manchmal haben sie sich aufgeregt und gesagt, da hat der Arzt schlecht über mich geredet. Oder die haben einfach über das Mittagessen geredet. Dabei musste er doch eigentlich mein Herz operieren oder meine Gallensteine, was auch immer. Also man wusste, dass es passiert. Es sei denn, man ignoriert das, was Patienten sagen oder so, ne? Was ja Ärzte nicht tun in der Regel. So, jetzt hat man den Mechanismus gefunden. Jetzt weiß man das also. Das wird doch aber, denke ich, auch, wenn man es ernst nimmt, auch ein Anlass sein, viel an Verhalten im Operationssaal zu überdenken. Ich habe zum Beispiel oft gehört, dass Chirurgen gerne eine bestimmte Musik hören, wenn sie operieren. Vielleicht muss man in Zukunft die Wahl der Musik mit dem Patienten auch ein bisschen abgleichen.
Das ist ein reizvoller Gedanke, das muss ich zugeben. Also eine gewisse Vorsicht in Gegenwart von Patienten, auch von Patienten unter Narkose oder auch von möglicherweise bewusstlosen Patienten, aus welchen Gründen auch immer. Eine gewisse Vorsicht ist sicherlich klug. Ich habe diesbezüglich eine Anekdote, sie ist uralt. Die hat mir ein ehemaliger Oberarzt in der Neurologie erzählt. Und zwar stammt sie aus der Zeit, wo er Zivi im OP war. Die hatten irgend so einen Patienten, der Frauen gegenüber übergriffig wurde. Also der fasste gerne Frauen an. Und der wurde dann operiert, wie auch immer. Und im Aufwachraum, also wo die Leute so langsam wieder zu sich kommen, fing der schon wieder an, irgendwie rumzugrapschen. Und dann sagte dieser Zivi damals, jetzt lässt die Sau es ja schon wieder raus. Und dann wurde er kurz danach zum Chefarzt gerufen, weil der Patient nämlich in einem Zustand war, hatte man nicht gedacht, aber der bekam doch mehr mit, als man gedacht hatte. Und der hatte sich beschwert. Und die Aussage war natürlich richtig. Sie war doppelt richtig. Erstens, die Sau lässt es wieder raus, war inhaltlich korrekt, aber in der Situation vielleicht dann doch unangemessen in ihrer Formulierung.
Also ich möchte an dieser Stelle sagen, wenn ich einmal in Ordnung finde, dass ein Arzt über einen Patienten gelästert hat, dann in der Situation, die du gerade beschrieben hast. Das möchte ich einfach nur mal sagen.
Aber der war ja noch gar kein Arzt, der war ja Zivi. Würdest du das dann immer noch aufrechterhalten?
Ja, auch das würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie das rechtlich ist, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn der jetzt gesagt hätte, er ist zwar ein Riesenarschloch, aber gerettet haben wir ihn trotzdem, hätte ich es auch angemessen gefunden.
Würdest du als Arzt aber nicht sagen, weil da hast du dann hinterher wirklich ein Problem. Denken dürfen wir aber immer noch, was wir wollen. Und das ist das Gute daran. Aber es gibt zwei Probleme. Das eine Problem ist sowieso klar. Das eine Problem ist die Narkosetiefe. Das ist zum Teil auch nicht ganz einfach. Du musst die Narkosetiefe auch auf den Patienten abstimmen. Also es hängt auch mit dem Körperbau des Patienten zusammen, mit dem Verteilungsvolumen. Wenn du was spritzt, wenn du richtig fett bist, dann verteilt sich das auf andere Weise, als wenn du extrem dürr bist. Dann hängt es auch ein bisschen damit zusammen, was dein Hirn gewöhnt ist. Also ein Alkoholiker braucht einfach mehr Narkosemittel. Aber das ist kein Problem, das kann man titrieren. Das kannst du eben Tropfen für Tropfen oder wie auch immer. Wobei übrigens die erste, die allererste Narkose der Weltgeschichte genau daran gescheitert ist. Also da hat jemand, ich glaube mit Lachgas, ich bin nicht hundertprozentig sicher, mit Lachgas experimentiert und dann kam die erste Operation im großen Saal und da saßen lauter Chirurgen, für die es einfach zum guten Ton gehörte, dass beim ersten Schnitt der Patient erbärmlich aufschrie.
Wie bitte?
Was willst du machen? Ich meine, wenn du keine Narkose hast und du musst ein Bein amputieren, dann musst du ein Bein amputieren. Und in dem Fall war das Ziel nicht, schmerzfrei zu operieren, das ging sowieso nicht. Das Ziel war eben einfach schnell operieren. Und für die Chirurgen war es vollkommen klar, dass der Patient eben erbärmlich aufschrie im ersten Moment der Operation. Und dann steht da irgend so ein Spinner, der zumal nochmal kein Chirurg ist. Und dieser Spinner sagt dann, ich zeige Ihnen jetzt, dass das auch ohne Schmerzen geht, ohne Aufschrei. Und alle Leute in dem Saal lachen sich tot. Ich meine, was für ein Idiot. Und dann hat er eben diese Narkose gemacht und dann hat der Chirurg angefangen zu operieren und der Patient schrie herzerbärmlich auf, weil er fürchterliche Schmerzen hatte. Und alle lachten sich tot, weil es war eine Operation wie alle und natürlich hatte der Typ keine Ahnung, der ja sowieso kein Chirurg war. In Wirklichkeit hatte der einfach nur Pech. Der Patient war, nach meinem Wissen, Alkoholiker und hätte einfach eine höhere Dosis gebraucht. Das konnte man damals aber nicht wissen. Und kurz danach hat man gelernt, dass man es eben dosieren muss und dann hat man die Schmerzen eben doch im Griff. Und dann schreien die Patienten nicht mehr auf. Und mein ehemaliger Journalistenlehrer Schneider hat mal auf die schöne Frage, wo hätten Sie am liebsten gelebt haben wollen und als was gesagt, als reicher Graf im 19. Jahrhundert nach Erfindung der Narkose. Was finde ich ein ziemlich kluger Satz ist. Also das eine ist die Narkosetiefe, die du dosieren musst. Also du musst vorsichtig sein, dass der Patient wirklich so narkotisiert ist, dass er nichts mehr mitkriegt, auch nicht deine Gespräche. Und das gilt natürlich noch viel mehr für bewusstlose Patienten, aus welchen Gründen auch immer, also Schlaganfallpatienten oder so, die ohne Bewusstsein eingeliefert werden. Du weißt nicht, was sie mitkriegen. Du weißt es einfach nicht. Insofern sollte man mit Gesprächen in Gegenwart eines Patienten sehr, sehr vorsichtig sein und nicht schlecht über den Patienten sprechen. Abgesehen davon sollte man das auch bei einem Patienten, der garantiert nichts mitkriegt, im Grunde ja auch nicht tun.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.